So, damit kommen wir auch schon zu unserem dritten und letzten Vortrag an diesem Abend. Und dazu möchte ich einmal Charlotte Peters zu mir nach vorne bitten. So, Charlotte studiert oder hat studiert Anglistik in Leipzig. Das heißt, wir machen jetzt einen Sprung über den Ärmelkanal.
Genau.
Und das Thema deines Vortrags ist Fälschung oder Meisterwerk, James Macphersons The Poems of Ossian und literarische Authentizität.
Ja, vielen Dank. Als ich dieses Thema das erste Mal für ein Referat aufgearbeitet habe, war die Tatsache, dass die Poems of Ossian eine Fälschung sind, meine große Pointe. Das geht dieses Mal nicht, weil das ja schon im Titel steht. Das war aber auch Absicht. Denn der Fälschungsaspekt ist das, worauf sich die meisten konzentrieren, wenn es um die Ossian-Gedichte geht. Wenn Leute erfahren, dass es eine literarische Fälschung gab, die so einflussreich war wie Ossian und die dann so in Vergessenheit geraten ist, dann sind die meisten erstmal ein wenig überrascht. Deswegen will ich die Geschichte von Anfang an erzählen. Moment. James Macpherson wurde 1736 in den schottischen Highlands geboren. 10 Jahre später gab es den letzten großen Aufstand der Jakobiter gegen die englische Krone, der sehr brutal zerschlagen wurde. Das Ziel des Aufstands und der Jakobiter war es, den schottischen Prinz Charles Stuart auf den britischen Thron zu heben. Doch das Vorhaben scheiterte mit der Schlacht bei Culloden im Jahr 1746. Ab diesem Zeitpunkt war alles, was schottischen Nationalstolz ausdrückte, verboten oder verpönt. Der Dudelsack wurde als Kriegsmaschine eingestuft und verboten, das Tragen der Clanfarben ebenfalls und die Chiefs der Clans wurden verfolgt. James Macpherson wuchs in diesen Zeiten auf, lernte Schottisch-Gälisch und entwickelte ein Interesse für historische Manuskripte in der schottisch-gälischen Sprache, die er anfing zu sammeln. Er ging zur Schule und Universität und begann nach seinem Abschluss als Privatlehrer zu arbeiten. Im Jahr 1759 reiste Macpherson in die schottische Kurstadt Moffat und traf dort den Dramatiker und Literaten John Home. Home kam aus den Lowlands, hatte aber ein großes Interesse an den Legenden und der Kultur der Highlands. Als Home erfuhr, dass Macpherson Manuskripte sammelte, war er begeistert. Das Problem war, dass Home kein Schottisch-Gälisch verstand und deswegen darum bat, dass Macpherson einige der Schriften übersetzte. Macpherson zögerte, da er befürchtete, dass seine Übersetzung die Atmosphäre und die Seele des Originals nicht angemessen vermitteln könnte. Aber Home ließ nicht von seiner Bitte ab und so gab Macpherson nach. Home war begeistert und nahm die Übersetzung mit nach Edinburgh, wo er sie den dortigen Literaten zeigte. Darunter war Hugh Blair, ein bedeutender Vertreter der schottischen Aufklärung. Blair war ebenso begeistert wie Home und schrieb Macpherson. Er bat den jungen Mann um weitere Übersetzungen, lud ihn nach Edinburgh ein und deutete eine mögliche Veröffentlichung der Übersetzung an. Macpherson zögerte weiterhin, nicht nur wegen Zweifeln an seinen eigenen Fähigkeiten als Übersetzer. Er fragte sich auch, wie die breitere Öffentlichkeit die Highland-Dichtung aufnehmen würde, eine Sorge, die aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit antischottischen Vorurteilen sicher nicht unbegründet war. Aber er gab nach, wohl auch, weil er sich davon zumindest etwas Geld versprach. Er übersetzte also und diese ersten Übersetzungen wurden 1760 unter dem Titel Fragments of Ancient Poetry Collected in the Highland of Scotland veröffentlicht. Kurz darauf schlug Hugh Blair vor, dass Macpherson durch die Highlands reisen sollte, um weitere Manuskripte zu sammeln. Das wurde nach einem Spendenessen finanziell möglich gemacht. Macpherson machte seine Reise und sammelte mündliche und schriftliche Überlieferungen von schottischen Legenden und übersetzte, was er gesammelt hatte. An diesem Punkt fälschte er das erste Mal. Denn er meinte, dass die jahrhundertelange mündliche Überlieferung dieser Legenden die Dichtung verzerrt hatte und erlaubte sich, die Verse so auszubessern und zu verschönern, dass sie seiner Vorstellung von antiker Dichtung gerecht wurden. 1761 veröffentlichte Macpherson Fingal, den zweiten Band. Die herrschende Meinung ist, dass Macpherson für den dritten und letzten Band aus dem Jahr 1763 quasi keine Übersetzung mehr angefertigt hat. Stattdessen stammt Temora, an Ancient Poem, vermutlich fast komplett aus Macphersons Feder. Dem Titel des zweiten Bandes schenken wir etwas mehr Aufmerksamkeit, denn hier finden sich alle Informationen, die notwendig sind, um zu verstehen, was genau Macpherson vermitteln wollte. Den vollen Titel mache ich jetzt mal, weil der sehr lang ist. So. Der volle Titel lautet nämlich Fingal, an ancient epic poem in six books, together with several other poems, composed by Ossian, the son of Fingal, translated from the Gaelic language by James Macpherson. Macpherson bezieht sich hier direkt auf die antiken Mythen der irischen und schottischen Kelten. Die beiden Namen, die er nennt, Fingal und Ossian, sind Abwandlungen von Namen zweier zentraler Figuren dieser Mythen. Fingal meint Fionn Mac Cumhail, der Anführer einer Gruppe von Kriegern, genannt die Fianna, die allerlei Heldentaten vollbringen. Ossian, Sohn des Fingal, ist ursprünglich Oisin, Sohn des Fionn Mac Cumhail, der Teil der Fianna ist und der Legende nach im hohen Alter als blinder Barde die Geschichten seines Vaters und der Krieger wiedergibt. Macpherson stellt damit eine direkte Verbindung zu diesen mythischen Charakteren her, um den Gedichten mehr Authentizität zu verleihen. Das wird verstärkt durch die Aussage, dass es sich hier um ein Ancient Epic Poem, also ein Epos im Stil von Homer oder Vergil, handelt. Der abschließende Satz stellt klar, dass Macpherson nur der Übersetzer ist und dass die Texte in dem Werk tatsächlich von Ossian geschrieben wurden. Dieser Titel zeigt deutlich, dass Macpherson einerseits nicht den Ruhm für die Kreation der Gedichte haben wollte, sondern dass Ossian als Schöpfer Anerkennung erhalten sollte. Andererseits ist genau das die größte Lüge, die Macpherson verbreitet hat. Indem er behauptete, dass Ossian der Schöpfer der Gedichte war, implizierte Macpherson, dass Ossian tatsächlich gelebt hatte und nicht, wie bisher angenommen, eine mythische Figur war. Die Folgen dieser Behauptung, wie auch die Veröffentlichung der Gedichte, hatten weitreichende Folgen. Fingal schlug ein wie eine Bombe. Die Texte waren atmosphärisch, mystisch und konzentrierten sich auf die Erhabenheit der Natur. Außerdem waren alle zentralen Figuren noble Menschen, die stets für das Gute und Gerechte kämpften. Schnell gab es Übersetzungen in kontinentale Sprachen wie Italienisch, Französisch, Deutsch und Russisch, aber auch Polnisch, Finnisch und dergleichen. Johann Gottfried Herder war ein großer Bewunderer der Werke und stellte sie Goethe vor, der sich wiederum im Werther darauf bezog. Napoleon trug angeblich immer eine Kopie auf den europäischen Schlachtfeldern bei sich. Das sind nur ein paar Beispiele für die Beliebtheit der Gedichte. Aber die Aufmerksamkeit war nicht nur den Inhalten geschuldet. Durch die direkte Verbindung zu den alten keltischen Mythen, die Macpherson versucht hat herzustellen, hat er kurzerhand den literarischen Kanon der britischen Inseln auf den Kopf gestellt. Wären die Ossian-Gedichte authentisch gewesen, hätten sie automatisch den Status der ältesten Schriftstücke der Inseln gehabt. Bis zur Veröffentlichung hatten die Artus-Sage und Beowulf diesen Status inne, beides Texte, die als Teil der englischen Geschichte betrachtet werden. Dass diese nun durch schottisch-keltische Mythen ersetzt werden sollten, stieß vor allem in England auf negative Resonanz. Daher wurde die Echtheit der Gedichte relativ schnell nach ihrer Veröffentlichung in Frage gestellt. Die antischottischen Ressentiments vieler KritikerInnen spielt vermutlich eine größere Rolle in der Debatte um die Authentizität der Gedichte, als man vermuten würde. Der Macpherson war zwar ein erklärter Anhänger des Vereinigten Königreichs und vertrat keine rebellischen Ansichten, die Ossian-Gedichte hingegen konnten leicht als revolutionäre Texte ausgelegt werden. Zum einen war da die Nostalgie, die Sehnsucht nach einer Zeit, in der Schottland unabhängig war und die schottische Bevölkerung aus starken Kriegern bestand. Gepaart mit der Entdeckungsgeschichte der Gedichte konnte dies interpretiert werden als die Idee, dass Schottland wieder auferstehen würde. So wie Macpherson die verlorenen Gedichte von Ossian wieder ans Tageslicht befördert hatte, würde die politische und militärische Kraft der Schotten wieder erstarken. Außerdem war einer von Macphersons Geldgebern der Graf von Bute, der den Nachnamen Stuart trug. Das war ein rotes Tuch für alle, die die Versuche, einen Stuart auf den britischen Thron zu heben, miterlebt hatten. Während also die Vermutung, dass die Ossian-Gedichte eine Fälschung waren, schon existierte, wurde die Kritik an den Texten angefacht von der Angst vor einer erneuten Rebellion der Highlander. Der lauteste Zweifler war vermutlich Dr. Samuel Johnson, der sich als Verfasser eines der ersten einflussreichen englischsprachigen Wörterbücher sowie als Autor und Literaturkritiker einen Namen gemacht hatte. Im Jahr 1775, also rund 15 Jahre nach der Veröffentlichung der Ossian-Gedichte, griff Johnson Macpherson und dessen Werk aufs Schärfste an. Johnsons Hauptargument war unglücklicherweise sehr schwach, denn er behauptete, dass die alten Kelten nicht schreiben konnten und dass es deswegen keine Manuskripte gab, die Macpherson hätte übersetzen können. Das entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Nichtsdestotrotz forderte Johnson Macpherson immer wieder auf, die Manuskripte vorzulegen, um die Authentizität der Gedichte zu beweisen, was Macpherson jedes Mal verweigerte. Bis zum Tode Johnsons im Jahr 1784 feindeten sich die beiden Männer an. Ironischerweise sind beide inzwischen in der Poets Corner in Westminster Abbey begraben und liegen nur wenige Meter voneinander entfernt. Johnson mag eine falsche Grundlage für seine Argumentation gehabt haben, aber er lag nicht falsch. Die Authentizität der Gedichte war mehr als fragwürdig. Dabei muss man auch bedenken, dass das Verständnis von literarischer Authentizität im späten 18. Jahrhundert deutlich strenger war, als es das heute ist. Insbesondere die Idee des Originalgenies gewann in Großbritannien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an Popularität. Es gab eine Vielzahl von Essays, die diese Thematik behandelten, darunter solche von Edward Young, William Duff und Alexander Gerard. Neben einigen kleinen Unterschieden, was Begrifflichkeiten angeht, gab es in diesen Essays klare Übereinstimmung. Insbesondere zwei Aspekte tauchen in diesen Texten immer wieder auf. Zum einen die Einschätzung, dass ein Originalgenie sich am besten in einer Zeitperiode entfaltet, die relativ unkultiviert und unzivilisiert ist. Denn unter diesen Umständen bleibt das Originalgenie frei von den toxischen Einflüssen der entwickelten Gesellschaft. Es kann sich ohne Unterbrechung und in kompletter Ruhe auf seine Aktivitäten konzentrieren. Außerdem gibt es in diesem Umfeld niemanden, der oder die kritisches Denken auf die Werke des Originalgenies anwendet, was es dem Genie ermöglicht, freier zu kreieren. Zusätzlich muss das Originalgenie nicht mit einem vorher dagewesenen Genie konkurrieren und kann sich ganz auf seine eigenen Ideen konzentrieren. Dieser letzte Punkt steht in Verbindung mit dem zweiten Aspekt, der immer wieder in Texten über das Originalgenie auftaucht. Dabei handelt es sich um das sehr rigide Verständnis von Originalität. Denn den vorhergenannten Denkern zufolge kann ein Genie nur dann ein Originalgenie sein, wenn seine Werke komplett ohne Einflüsse früherer MeisterInnen entstehen. Der Einfluss eines vorangegangenen Werkes raubt der Kreation des Genies ihre Originalität. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass Texte, die antike Sagen nacherzählen, keine Originale sind, egal wie abgewandelt sie sein mögen. Diese Theorien in Bezug auf das Originalgenie haben zwei Konsequenzen. Zum einen ist die logische Schlussfolgerung, dass nur ein Werk mit komplett neuen Inhalten oder Aspekten wirklich als ein Original betrachtet werden kann. Das würde wiederum bedeuten, dass es keine Originale gibt, denn jede kreative Person wird bewusst oder unbewusst von bereits existierenden Werken beeinflusst. Die zweite Konsequenz der beschriebenen Theorien ist, dass es bestimmte Kriterien gibt, die eine kreative Person erfüllen muss, um als Originalgenie betrachtet zu werden, und dass es anderen obliegt, dies zu beurteilen. Das bedeutet logischerweise, dass Originalgenies innerhalb eines solchen Umfelds nie ihr volles Potenzial ausschöpfen können, denn dafür muss ein Originalgenie ja wie gesagt in einem Umfeld arbeiten, das frei von Wertung und kritischem Denken ist. Ich versuche mit diesen Bemerkungen zu verdeutlichen, dass das frühromantische Konzept des Originalgenies gespickt mit Paradoxen war. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass die britischen Romantiker eine Vielzahl von Idealen hatten, die oft im starken Kontrast zueinander standen. Ein Originalgenie sollte zum Beispiel zwar außerhalb der Gesellschaft sein, sie aber trotzdem maßgeblich prägen. Diese Ideale existierten nicht unbedingt, um erreicht zu werden, sondern um etwas zu haben, wonach man streben konnte, um ein besserer, authentischerer Mensch zu sein. Damit wären wir bei der literarischen Authentizität. Denn die Idee des Originalgenies und die Idee der literarischen Authentizität sind eng miteinander verknüpft. Im weiteren Sinne ist Authentizität sehr introspektiv. Ein authentisches Dasein benötigt immer Selbstreflexion und ist nur möglich, wenn das Selbst keine Ablenkung oder Täuschung erfährt. Literarische Authentizität ist im Grunde der literarische Ausdruck dieses unverfälschten Selbsts. Insbesondere in der britischen Frühromantik lag der Fokus der Literatur auf ganzheitlicher Selbstdarstellung. Durch das Verfassen introspektiver Texte konnten Dichter und Denker in Kontakt treten mit ihrem authentischen Selbst. Der Grundgedanke, dass Menschen in sich eine Quelle von emotionaler, intellektueller und künstlerischer Kreativität haben, sorgte für ein ausgeprägtes Bedürfnis nach dem Ausdruck dieser Kreativität. Eines der Schlüsselelemente für den Zugang zum authentischen Selbst war für die Frühromantiker die Interaktion mit der Natur. Je abgelegener man war, desto besser konnte man mit sich selbst in Kontakt treten und den Quell der Inspiration anzapfen. Auch dieser Aspekt ist zurückzuführen auf die Idee des Originalgenies. Der Aspekt der Natur ist auch einer der Gründe, warum die Ossian-Gedichte so viel Aufmerksamkeit bekamen. Denn die Landschaften, die Macpherson heraufbeschwor, entsprachen genau dem Geschmack der Frühromantiker. Die schottischen Highlands wurden zu einem beliebten Reiseziel, weil sich viele Literaten der Zeit auf die Suche nach den Spuren von Ossian, Fingal und all den anderen Helden machten. Gleichzeitig bot die Dramatik der Region die perfekte Umgebung für Abgeschiedenheit und dadurch Introspektive und die Suche nach dem authentischen Selbst. Die entscheidende Frage ist aber, wie steht es um die literarische Authentizität der Ossien-Gedichte? Wie ich bereits erwähnt habe, waren die Gedichte nach den damaligen Standards ohne Frage als Fälschung einzuschätzen. Denn Macpherson hat sich von bereits dagewesenen Geschichten und Werken inspirieren lassen. Und heutzutage? Die Geister spalten sich an den Gedichten. Es gibt KritikerInnen, die Macpherson aufs Schärfste verurteilen und die Gedichte als absolut wertlos betrachten, weil ihr literarischer Wert nicht ihre Entstehung ausgleicht. Das Problem mit diesen KritikerInnen ist, dass sie sich mit der tatsächlichen Entstehungsgeschichte der Gedichte nicht allzu gründlich auseinandersetzen, sondern sich auf das berufen, was schon seit Jahrhunderten verbreitet wird. Nämlich, dass es keine Manuskripte gab und Macpherson sich alles ausgedacht hat. Es gibt aber auch KritikerInnen, die die Entstehung der Gedichte Schritt für Schritt nachverfolgt und beschrieben haben. Diese KritikerInnen setzen sich ebenfalls kritisch mit der Entstehung der Gedichte auseinander, erkennen aber gleichzeitig an, wie relevant die Ossian-Gedichte für die britische Literaturgeschichte und insbesondere die Romantiker waren. Es lässt sich nicht bestreiten, dass Macpherson bei den letzten beiden Bänden und insbesondere bei Band 3 Fälschung begangen hat. Und es ist richtig und wichtig, das hervorzuheben. Aber sein Beitrag zur Erhaltung der schottisch-gälischen Sprache, der keltischen Mythen der britischen Inseln und der literarische sowie literaturhistorische Wert der Gedichte sind Grund genug, um die Ossian-Gedichte als literarisches Werk ernst zu nehmen. Denn kontroverse Werke sind ebenso relevant für die Literaturwissenschaften wie solche, die anerkannte Klassiker sind. Die Frage, die ich mir in dem Titel dieses Vortrags stelle, ist, ob die Ossian-Gedichte Fälschung sind oder ein Meisterwerk. Meine Antwort ist, warum nicht beides? Im Grunde sind diese Werke das beste Beispiel dafür, dass ein Text, eine Fälschung und ein Meisterwerk gleichzeitig sein kann. Vielen Dank.